Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Abermals ein herzliches Willkommen. Mittlerweile haben wir das alttestamentliche Buch Esther erreicht. Wie die beiden Bücher Esra und Nehemia berichtet es über die Zeit nach dem Ende des babylonischen Exils bzw. der babylonischen Gefangenschaft. Schätzungsweise 60.000 Juden sind im Laufe mehrerer Jahrzehnte in ihre alte Heimat, also nach Jerusalem und Judäa, zurückgekehrt. Während es im Buch Esra schwerpunktmäßig um den Wiederaufbau des Tempels und um das Wiedererwachen des religiösen Lebens geht, steht im Buch Nehemia der Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem im Mittelpunkt. Im Kontrast dazu richtet das Buch Esther unseren Blick auf jene Juden, die nicht aus dem Exil in ihre Heimat zurückgekehrt sind, sondern die dort geblieben sind, wohin sie selbst oder ihre Eltern verschleppt worden waren. Kurz zur Erinnerung, hier noch einmal die drei Hauptakteure im alttestamentlichen Buch Esther. Wir werden Bekanntschaft machen mit Mordechai, einem Juden aus dem Stamm Benjamin, der mittlerweile in Susa lebt, also in einer der Hauptstädte des Persischen Reiches. Des Weiteren wird natürlich Esther eine wichtige Rolle spielen, Mordechais Cousine, nach der das Buch Esther benannt ist. Sie ist zugleich Mordechais Adoptivtochter, denn als Waisenkind wurde sie von ihm großgezogen. Und dann wäre als dritte Person natürlich noch der persische König Ahasveros zu nennen, ein mächtiger Mann, der aber immer noch nicht genug hat, sondern der seinen Einflussbereich noch weiter vergrößern will. In den ersten Versen des Esther-Buches wurde er uns als Herrscher über 127 Länder vorgestellt. Im dritten Jahr seiner Herrschaft, also vermutlich im Jahr 483 vor Christus, ließ er hochrangige Delegationen aus allen Provinzen zu sich in die Hauptstadt Susa kommen, um mit ihnen ein halbes Jahr lang zu feiern. Seine Absicht war es, seinen Reichtum und seine Macht zu demonstrieren. Und dann, so jedenfalls meine Vermutung, die angereisten Gäste für seinen geplanten Griechenland-Feldzug zu gewinnen. Denn Ahasveros war darauf aus, sein riesiges Reich noch weiter zu vergrößern. Die Vorstellung, vielleicht 1000 oder 2000 Gäste ein halbes Jahr lang zu verköstigen, hat übrigens rund 2000 Jahre später den Vater des französischen Königs Ludwig des 15. sehr beschäftigt. Ihm war es einfach schleierhaft, wie der persische König damals so viel Geduld aufbringen konnte. Doch der Schatzmeister des französischen Königs hielt diesen Aspekt für vollkommen nebensächlich. Ihm wurde ganz schwindlig bei dem Gedanken an die Kosten, die dieses Bankett verursacht haben muss. Aber diese Kosten wurden von Ahasveros nicht gescheut, weil er sich als ein wohlhabender und mächtiger Herrscher präsentieren wollte. Und der durch den geplanten Feldzug gegen Griechenland zum wohlmächtigsten Regenten der damaligen Welt werden wollte. Höchstwahrscheinlich hätte er dieses Vorhaben auch in die Tat umgesetzt, wenn ihm nicht Gott bei Zeiten in die Quere gekommen wäre. Nach Gottes Vorsehung sollten sich nämlich die Machtverhältnisse so verändern, dass der Westen an Bedeutung zunimmt und der Osten abnimmt und eben nicht umgekehrt. Interessant ist die Tatsache, dass uns der Bibeltext nun sozusagen teilhaben lässt an den Festivitäten eines heidnischen Königs. Für Gott und seine Pläne scheint hier zwar überhaupt kein Platz zu sein. Und wenn Sie sich an die letzte Sendung erinnern, da hatte ich Ihnen schon einmal verraten, dass der Name Gottes im ganzen Buch Esther nicht einmal vorkommt. Und dennoch werden wir miterleben, wie die ganze Situation Gott niemals entgleitet. Vielmehr nutzt er sogar recht seltsame Vorkommnisse, um mit seinen Plänen ans Ziel zu kommen. Im ersten Kapitel des Esther-Buches wird berichtet, wie die Feierlichkeiten nach einem halben Jahr auf ihren absoluten Höhepunkt zusteuern. Denn König Ahasveros lädt nun auch das einfache Volk, alle Menschen, die an seiner Residenz in Susa leben, zu einer riesigen Gartenparty ein, die 7 Tage dauern soll. Hier noch einmal die Verse 3 und 4 kurz zusammengefasst und gleich anschließend die Verse 5 und 6. König Ahasveros machte ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, 180 Tage. Und als die Tage um waren, machte der König ein Festmahl für alles Volk, das in der Festung Susa war, vom größten bis zum kleinsten, 7 Tage lang im Hofe des Gartens beim königlichen Palast. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher mit leinernen und scharlachroten Schnüren eingefasst, in silbernen Ringen an Marmorsäulen. Da waren Polster, golden und silbern, auf grünem, weißem, gelbem und schwarzem Marmor. Diese Verse zeugen von einem verschwenderischen Reichtum, den der persische König auch vor dem gewöhnlichen Volk ungeniert zur Schau stellt. Ich kann mich übrigens noch ganz gut daran erinnern, wie im Jahr 1971 die 2500-Jahr-Feier der iranischen Monarchie gefeiert wurde. Berichte im Fernsehen und in Zeitschriften vermittelten den Eindruck von Überfluss und Luxus. Doch es wurde auch darüber berichtet, in welch bitterer Armut viele Menschen damals im Iran, dem früheren Persien, lebten. Die Parallelen zu dem gigantischen Festgelage, das der persische König Ahasveros veranstaltet hat, waren einfach nicht zu übersehen. Er wollte alle seine Untertanen für sich gewinnen, die Oberen aus den Provinzen genauso wie das gewöhnliche Volk, um seinen geplanten Griechenlandfeldzug erfolgreich durchführen zu können. In abgemilderter Form gibt es so etwas übrigens auch in der heutigen Geschäftswelt. Wenn große Konzerne zum Beispiel ein neues, vielversprechendes Produkt auf den Markt bringen wollen, werden manchmal Geschäftspartner aus aller Welt zu kostspieligen Veranstaltungen eingeladen. Nicht selten bekommt man dann den Eindruck, dass diese Geschäftspartner gar nicht anders können, als diesem Produkt in ihren Heimatländern zum Erfolg zu verhelfen, auch wenn sie selbst gar nicht so sehr davon überzeugt sind. Zurück zu unserem Bibeltext. In den nächsten Versen wird geschildert, wie bei dem Festgelage von König Ahasveros wohl auch der Alkohol dazu benutzt wird, um eine gute Stimmung zu erzeugen und um das Urteilsvermögen der Gäste einzunebeln. Dazu die Verse 7 und 8. Und die Getränke trug man auf in goldenen Gefäßen, von denen keins wie das andere war, königlichen Wein in Menge nach königlicher Weise. Und man schrieb niemand vor, was er trinken sollte, denn der König hatte allen Vorstehern in seinem Palast befohlen, dass jeder tun sollte, wie es ihm wohlgefiele. Was hier nach Großzügigkeit klingt und nach ausgelassener Fröhlichkeit, ist vermutlich der Beginn eines Besäufnisses, bei dem sogar teilweise die Schranken des Anstands überschritten werden. Auch hier gibt es Parallelen zur Gegenwart. Denn wer hat nicht schon mal erlebt, dass man in geselliger Runde von anderen überredet wird, noch ein weiteres Gläschen zu trinken? Und in manchen Herrenrunden kann es sogar vorkommen, dass man zum Außenseiter abgestempelt wird, wenn man auf Alkohol verzichten möchte. In Vers 9 wird uns nun die Gemahlin von König Ahasveros vorgestellt. Über sie heißt es: Und die Königin Vashti machte auch ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast des Königs Ahasveros. Aus diesem Vers kann man schließen, dass all die Fürsten und Heerführer aus den persischen Provinzen nicht allein zum Festbankett an den Königshof gekommen waren, sondern ihre Frauen mitgebracht haben. Allerdings wäre es in der damaligen Zeit ein Verstoß gegen die guten Sitten gewesen, wenn Frauen und Männer gemeinsam gefeiert hätten. Deshalb kümmerte sich Vashti, die Ehefrau von König Ahasveros, um ein attraktives Damenprogramm. Was dem König nur recht sein konnte, denn ihm ging es ja darum, Verbündete für einen Krieg zu gewinnen. Wer weiß, ob die Frauen der Fürsten und Heerführer ihren Männern nicht womöglich sogar ins Gewissen geredet hätten, wenn sie Kenntnis davon bekommen hätten. Weiter ab Vers 10. Und am 7. Tage, als der König guter Dinge war vom Wein, befahl er Mehuman, Biseta, Habona, Bikta, Abagta, Seta und Karkas, den sieben Kämmerern, die vor dem König Ahasverus dienten, dass sie die Königin Vashti mit ihrer königlichen Krone holen sollten vor den König, um dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Denn sie war schön. Dass der König seinen Gästen und dem Volk seine Ehefrau vorstellen möchte, dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Aber in Vers 10 wird betont, dass er dies erst dann tut, nachdem er schon reichlich Wein getrunken hat. Außerdem ist davon die Rede, dass er dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zeigen will. Das heißt doch wohl, dass er mit seiner Frau angeben, sie in gewisser Weise vorführen will, wie einen Besitz, auf den man besonders stolz ist. In nüchternem Zustand hat er dies nicht getan, was darauf hindeutet, dass sich ein solches Verhalten auch für einen König schlichtweg nicht gehört. Und so weigert sich Königin Vashti, sich vor einer betrunkenen Männergesellschaft zur Schau stellen zu lassen. In Vers 12 wird berichtet, aber die Königin Vashti wollte nicht kommen, wie der König durch seine Kämmerer geboten hatte. Da wurde der König sehr zornig und sein Grimm entbrannte in ihm. Ich stelle mir vor, wie König Ahasverus, mehr oder weniger betrunken, vor die versammelten Gäste getreten ist und angekündigt hat: Und nun, verehrte Herren, kommen wir gleich zum Höhepunkt dieses Tages. In wenigen Minuten werde ich Ihnen mein Schmuckstück, mein kostbarstes Juwel präsentieren, meine liebreizende Frau, die huldreiche Königin Vashti. Unter den Zuhörern war ein erwartungsvolles A und O zu hören, aber vielleicht auch schon manch anzügliches Oho. Doch dann wurde es nach und nach still. Alle warteten gespannt auf den Auftritt der Königin, zumal Ahasverus versprochen hatte, dass sie auch ihre Krone tragen würde. Doch nichts geschieht, bis auf einmal ein Kämmerer auftaucht und dem König etwas ins Ohr flüstert. Der schaut zunächst ein wenig irritiert und muss dann den Leuten mitteilen: Tut mir leid, aber der nächste Programmpunkt an diesem Abend muss leider entfallen. Die Königin hat ihren Auftritt kurzfristig abgesagt. Können Sie sich vorstellen, welch ein Gemurmel sich unter den geladenen Gästen und dem Volk erhob? Zuerst brachten sie nur ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Dann fingen manche an zu kichern. Na ja, vielleicht ist die Gemahlin des Königs ja doch nicht so schön. Und manche spotteten hinter vorgehaltener Hand: Was ist denn das für ein König, der nicht mal seine eigene Frau fest im Griff hat? Wie es auch sei, für Ahasverus war ihre Weigerung, sich öffentlich zu präsentieren, eine Demütigung sondergleichen. Und in seinem angetrunkenen Zustand neigte er dazu, den peinlichen Vorfall überaus wichtig zu nehmen. Ab Vers 13 wird berichtet: Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Gesetze verstanden, denn des Königs Sachen mussten vor alle kommen, die sich auf Recht und Gesetz verstanden, unter ihnen aber waren ihm am nächsten Kaschena, Sheta, Atmata, Tarsis, Meres, Masena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sehen durften und oben ansaßen im Königreich. Er fragte sie: Was soll man nach dem Gesetz mit der Königin Vashti tun, weil sie nicht getan hat, wie der König durch seine Kämmerer geboten hatte? König Ahasverus ist also nicht bereit, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Er beruft eine Kabinettssitzung ein und berät sich mit seinen engsten Vertrauten. Das hört sich für unsere Ohren irgendwie übertrieben an. Warum macht der König aus einem kleinen Ehezwist gleich eine Staatsaffäre? Aber in der damaligen Zeit war es eben so, dass sich niemand gegen seine Majestät, den König, stellen durfte. Außerdem hatte Vashti nicht nur ihn bloßgestellt, sondern sie hatte auch die Oberen, die aus dem ganzen Reich zusammengekommen waren, verprellt. In Vers 16 heißt es dazu: Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Die Königin Vashti hat sich nicht allein an dem König verfehlt, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Ländern des Königs Ahasverus. Ein schwerer Vorwurf, den der Vertraute des Königs Memuchan hier erhebt. Aber ehrlich gesagt habe ich den Verdacht, dass er sich nur wichtig tun will. dass er in Wirklichkeit selbst unter dem Pantoffel einer selbstbewussten Frau steht und zu Hause nicht viel zu melden hat. Wie ich zu dieser Behauptung komme? Nun, Memuchan verrät sich selbst, indem er sehr schnell auf die eigentlichen Beweggründe zu sprechen kommt, die seiner Ansicht nach ein hartes Durchgreifen erforderlich machen. Er gibt zu bedenken, ich lese weiter ab Vers 17, denn es wird diese Tat der Königin allen Frauen bekannt werden, so dass sie ihre Männer verachten und sagen, der König Ahasveros gebot der Königin Vashti, vor ihn zu kommen, aber sie wollte nicht. Dann werden die Fürstinnen in Persien und Medien auch so sagen zu allen Fürsten des Königs, wenn sie von dieser Tat der Königin hören, und es wird Verachtung und Zorn genug geben. Ich habe den Eindruck, dass unsere Vorstellungen von dem, was eine Frau damals zu tun und zu lassen hatte, nicht immer ganz richtig sind. Natürlich gab es Frauen, die unterdrückt und wie Sachen behandelt wurden. Aber anscheinend gab es auch sehr selbstbewusste Frauen, die sich auf ihre Art und Weise gegen die Vorherrschaft der Männer zur Wehr setzten. Königin Vashti war sicher nicht die einzige. Die Argumente, die von Memuchan genannt werden, deuten vielmehr darauf hin, dass er selbst mit einer solchen selbstbewussten Frau verheiratet ist. Die typisch männliche Reaktion darauf: Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Doch zu Hause hat schon längst seine Frau die Hosen an. Ich finde es traurig, dass es solche Machtkämpfe zwischen Frauen und Männern gibt, denn im Grunde gibt es nur Verlierer. Unglückliche Frauen, die sich unterdrückt fühlen, und unglückliche Männer, die Angst davor haben, dass man sie für Waschlappen halten könnte. Und so ist der folgende Vorschlag, den Memuchan während der Kabinettssitzung den anderen unterbreitet, wohl nur ein weiteres Zeichen für seine eigene Hilflosigkeit. Weiter ab Vers 19. Er spricht: Gefällt es dem König, so lasse man ein königliches Gebot von ihm ausgehen und unter die Gesetze der Perser und Meder aufnehmen, so dass man es nicht aufheben darf, dass Vashti nicht mehr vor den König Ahasveros kommen dürfe und der König ihre königliche Würde einer anderen geben solle, die besser ist als sie. Und wenn dieser Erlass des Königs, den er geben wird, bekannt würde in seinem ganzen Reich, welches groß ist, so würden alle Frauen ihre Männer in Ehren halten, bei hoch und niedrig. Soweit die Verse 19 und 20. Alle Frauen sollen ihre Männer in Ehren halten. Gegen diese Gesetzesvorlage gäbe es im Grunde nichts einzuwenden. Wenn die eigentlichen Beweggründe in Ordnung wären. Das sind sie aber nicht. Wenn dieses Gesetz tatsächlich in Kraft treten sollte, hätten die Frauen in Wahrheit nichts mehr zu melden. Also, ganz klar, es handelt sich um einen Gesetzesentwurf, der mit dem alttestamentlichen Gesetz oder gar mit christlichen Regeln nichts zu tun hat. Dass er jedoch bei dem heidnischen König Ahasveros auf Zustimmung stößt, ist so gesehen keine Überraschung. Weiter ab Vers 21. Das gefiel dem König und den Fürsten, und der König tat nach dem Wort Memuchans. Da wurden Schreiben ausgesandt in alle Länder des Königs, in jedes Land nach seiner Schrift und zu jedem Volk nach seiner Sprache, dass ein jeder Mann der Herr in seinem Hause sei. Tja, und damit ist die aufmüpfige Königin Vashti sozusagen Geschichte. Aufgrund des neuen Gesetzes kann sich König Ahasveros seiner Gattin entledigen und aus seiner Sicht eine würdigere Frau zur Königin machen. Die gerade vorgelesenen Verse sagen aber auch einiges über die Persönlichkeit des Königs aus. Er ist zwar ein überaus reicher und mächtiger Mann, ein echter Weltherrscher, lässt sich aber anscheinend von seinen Kabinettsmitgliedern sehr beeinflussen. Außerdem lässt er sich von seinen Launen und Gefühlen leiten. Denken wir nur daran, dass die persönliche Kränkung durch seine Ehefrau Vashti ein Gesetz zur Folge hat, das künftig Millionen von Frauen in ihre Schranken weist. In Vers 22 heißt es ausdrücklich, dass der König Schreiben aussenden ließ in alle Länder des Königs, in jedes Land nach seiner Schrift und zu jedem Volk nach seiner Sprache. Damit sind die persischen Provinzen gemeint, die bereits im allerersten Vers genannt wurden. 127 waren es an der Zahl, zwischen Indien und Äthiopien. Also ein Riesenreich. Und hier kam es nun durch den Erlass des neuen Gesetzes zu einer Verschärfung im persischen Familienrecht. Das Patriarchat, die Vorherrschaft der Männer, wurde nämlich gestärkt. Bevor ich noch kurz auf den Anfang von Kapitel 2 des Estherbuches eingehe, möchte ich als Bibelleser die Frage stellen, okay, jetzt wissen wir also, was für ein Typ Mensch der heidnische König Ahasveros war. Aber was hat das mit dem Glauben der Juden damals zu tun? Ist das, was wir bisher aus dem Estherbuch erfahren haben, für sie nicht völlig belanglos? Nein, das ist es nicht. Denn das ganze Geschehen zeigt, in welch einem Umfeld sich viele Juden nach dem Ende des babylonischen Exils bewähren mussten. Zu ihnen gehört auch Mordechai, der nicht in seine alte Heimat Judäa zurückgekehrt war, sondern der in der persischen Stadt Susa am Palast des Königs diente. Und natürlich bekam auch seine Adoptivtochter und Cousine Esther zu spüren, dass sie in einem durch und durch heidnisch geprägten Umfeld lebte. Zugleich, und das scheint mir auch für meinen Glauben wichtig zu sein, zugleich wird mir vor Augen geführt, wie Gott auch in einem solchen Umfeld das Heft des Handelns in der Hand behält. Daran kann auch ein Weltherrscher nichts ändern, der äußerlich stark und unbesiegbar erscheint, der aber innerlich unausgeglichen ist und sich von anderen Personen und Geschehnissen beeinflussen lässt. Wir erreichen nun das zweite Kapitel des Buches Esther. Dort heißt es in Vers 1, Nach diesen Geschichten, als der Grimm des Königs Ahasveros sich gelegt hatte, dachte er an das, was Vashti getan hatte und was über sie beschlossen war. Nach diesen Geschichten, diese Formulierung am Anfang des Verses, deutet darauf hin, dass der König die Entscheidung über eine neue Königin an seiner Seite wohl längere Zeit hinausgeschoben hat. Eine Anmerkung in Vers 16 lässt vermuten, dass sogar schon ein paar Jahre vergangen sind. Das heißt, Ahasveros ist mittlerweile auch von seinem Feldzug gegen Griechenland zurückgekehrt, bei dem er eine bittere Niederlage erlitten hat. Historische Quellen berichten davon, dass er mit einer großen Armee gegen Griechenland aufmarschiert war. Das Geheimnis der Stärke lag bei den Persern eindeutig an ihrer bloßen Übermacht. Doch der einzelne persische Soldat war nicht so gut ausgebildet wie zum Beispiel ein griechischer Soldat. Und so konnten bei der Schlacht auf den Thermopylen nur einige wenige persische Soldaten durch den engen Pass hindurch gelangen. Und dadurch haben am Ende die Griechen einen beeindruckenden Sieg über die große persische Armee errungen. Für Ahasveros war das eine unglückliche Niederlage. Denn in der Folgezeit kam es zu einer großen Machtverschiebung zugunsten Griechenlands. Zurück zu Vers 1. Ahasveros war nun also wieder daheim in seinem Palast und dachte an das, Zitat, was Vashti getan hatte und was über sie beschlossen war. Vermutlich befielen ihn erste Zweifel, ob das Gesetz, das er erlassen hatte, nicht doch eine Überreaktion gewesen war. Wie schön wäre es gewesen, nach seiner Niederlage in Griechenland in die Arme seiner Frau Vashti zurückkehren zu können. Aber das Gesetz machte dies unmöglich. In Kapitel 1, Vers 19 war ausdrücklich davon die Rede, dass die Trennung unumkehrbar sein sollte. Und so lenkten die Vertrauten des Königs seine Gedanken zu dem königlichen Harem, der nach ihrer Einschätzung mal wieder eine Auffrischung nötig hatte. Denn wer weiß, ob unter den jungen Frauen nicht vielleicht, ab Vers 3 wird berichtet, da sprachen die Männer des Königs, die ihm dienten, man suche dem König schöne Jungfrauen. Und der König bestelle Männer in allen Ländern seines Königreiches, dass sie alle schönen Jungfrauen zusammenbringen auf das Schloss zu Susa ins Frauenhaus unter die Hand Hegais, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen. Und dass man ihre Schönheit pflege. Und das Mädchen, das dem König gefällt, werde Königin an Vashtis Statt. Das gefiel dem König, und er tat so. Sie ahnen es vielleicht schon. Unter den jungen Mädchen, die in das Frauenhaus am Palast des persischen Königs gebracht werden, befindet sich auch Esther, die Adoptivtochter Mordechais, also eine Jüdin. Wie die Geschichte weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.